Hallihallo, Sören.
Ja, hallo nach Finnland, nehme ich an.
Ja, noch Finnland, gerade in Helsinki im Hotelzimmer. Pünktlich zur Podcast-Aufnahme die Türe rein und eigentlich können wir direkt starten. Aber wie ich sehe,
Ja,
warten wir
genau.
noch auf
Also wie in
Fabi.
der letzten Woche müssen wir noch auf Fabi warten. Ich denke mal, er hat ja auch noch ein bisschen was zu verkraften vom Wochenende. Also ein paar Minuten geben wir ihm noch, würde ich sagen.
Ja, ich denke mal, die Tränen sollten mittlerweile getrocknet sein. Und ja, da werden wir wahrscheinlich gleich auch ziemlich genau in die Analyse einsteigen, was die Spiele mit Bayern-Beteiligung angeht. Und du dürftest dafür ja eigentlich sehr, sehr gute Laune haben zum Wochenbeginn.
Ja, absolut. Also hätte schlechter laufen können. Am Freitag hat ja schon die Hertha gewonnen in einem recht ja, spannenden Duell. Also von daher, blau-weißes Wochenende war recht erfolgreich.
Sehr erfolgreich, ja, das ist schön zu hören. Ja, Carsten hat mich auch mit der einen oder anderen Nachricht am Wochenende bei Laune gehalten. Also der schwebt momentan auch auf einer Wolke des Erfolges und auf Wolke 7, wie man so schön sagt. Und ja, sein Titelbild bei WhatsApp war nur, du kennst es ja wahrscheinlich auch vom Billard, die schwarze 8, die Kugel. Und die besagt ja letztendlich, dass man diese zum Schluss nur noch versenken muss, sprich 8 Punkte Vorsprung. Und
Ja.
ja, scheint der, war ja krass kreativ, was die Billardkugel
Sehr,
angeht.
sehr kreativ, ja.
Ja, und Fabi, guten Abend.
Guten Abend, wunderschönen guten Abend, hallo. Alles gut
Und
bei euch
alles
oder
bestens, bestens.
wieder zu Hause?
Es, nein, noch nicht zu Hause angekommen,
Morgen, oder?
noch die. Morgen geht es heim. Wir fliegen auch pünktlich los, alles wie geplant. Nur gestern hat uns mal die Lufthansa einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ja die Diensteten der Lufthansa, sprich das Verdi-Personal, ja streikt
Okay.
Dienstag bis Mittwoch. Und somit wurden erstmal alle Flüge annulliert. Somit geht dann unser Flug morgen knappe 7 Stunden über Stockholm und
Boah.
kommen dann knappe 3 Stunden später als ursprünglich geplant in Düsseldorf wieder an. Gibt mit Sicherheit Schöneres, als einen Dienstag dann so zu verbringen.
Was wäre die ursprüngliche Verbindung über München zurück, so wie beim
Genau,
Hinflug? Und wie viele Stunden wären
richtig.
das? 4, 5? Auch
Da
wahrscheinlich,
wären wir so
oder?
knappe vier unterwegs
Oh,
gewesen. Jetzt
okay.
haben wir in Stockholm fast 3,5 Stunden Aufenthalt. Ja, muss man mal schauen, wie man sich da dann die Zeit
Ist ein
vertreibt. Also ich
ordentlicher
weiß.
Flughafen, kann ich dir sagen. Von daher.
Ich weiß ja nicht, Fabi, ob du noch ein bisschen Snooze gebrauchen kannst oder so, ob ich da mal auf die Suche gehen soll oder
WhatsApp-Nachricht
so.
ist schon unterwegs.
Ja, eine große
Und
Ration,
hier, Überweisung auch schon erledigt.
ja. Okay,
Das ist
perfekt,
ein
super.
guter Deal, auf jeden Fall, den man da mittlerweile einheimsen kann.
Ja, aber für alle, die es nicht wissen und mal so Probleme haben sollten mit Flugverspätungen, wir kommen ja dann gefühlt 3 Stunden später an. Also unabhängig, weil es ja das Personal der Lufthansa ist, können wir auf jeden Fall auch dagegen angehen und werden wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch den einen oder anderen Euro dann dabei herausholen können. Da
Na, siehste.
gibt es wohl einige Gerichtsurteile vom obersten Gerichtshof da. Von daher sind wir da positiv gestimmt. Also kann man das dann gut in Kauf nehmen.
Hört sich
Von
doch
daher.
trotz alledem, Hauptsache sicher wieder nach Hause kommen, das ist das Allerwichtigste. Wann das dann
Richtig.
der Fall ist.
Richtig, richtig. Schauen wir mal. Wird schon. Wie sind die Temperaturen momentan in Deutschland? Lohnt es sich zurückzukommen oder?
Schottischer Sommer heißt eigentlich viel, viel nass, aber
Ah.
angenehm warm. Und ich war tatsächlich. Letzte Woche Donnerstag war ich beruflich unterwegs bei 17 Grad, leichten Sonnenschein. Also hat sich angefühlt wie ein Hauch von Frühling im Februar.
Ah, das war schön zu hören. Ich habe nämlich einiges, was sportliche Aktivitäten angeht, nachzuholen, weil bei den Temperaturen laufen gehen war nicht möglich. Und da wir ja meistens Apartments hatten, hatten wir auch kein Fitnessstudio mit dabei. Von daher mussten wir dann tagsüber den einen oder anderen Kilometer mehr machen und haben auch ein bisschen aufs Essen geachtet. Von daher, damit man nicht so ganz ja, ungesund und unvorbereitet dann hier zurückkommt.
Liegestütz, Tobi, sozusagen.
Liegestützen, Sit-ups, das Programm, was so möglich ist, ne?
die Frau auf dem Rücken und einer geht noch, einer geht noch. Kann ich mir gut vorstellen bei euch beiden, ja?
Ja, genau.
Schönes Kopfkino.
Da braucht man jetzt nicht weiter drauf eingehen, genau, um das Kopfkino.
Dörn, willst du auch noch was dazu sagen?
Nee, ich habe Bilder im Kopf, die...
lässt dich warm ums Herz werden, stimmt's?
Absolut, absolut, ja.
Also bevor wir jetzt die ersten Hörer hier schon verlieren und ja, lass uns doch am besten mal mit Fußball beginnen. Fabi, wie stehst du eigentlich zu Tennisbällen?
Tatsächlich eine absolute Marktlücke. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich versucht, ins Tennisballgeschäft einzusteigen. Wobei ich heute auch schon den ersten Artikel, glaube ich, hier auf einem Nachrichtenmedium lesen konnte, dass tatsächlich ein sehr steiler Anstieg der Abnahmemengen entstanden ist durch die letzten Wochen. Und von daher, wenn das die Frage war oder wenn du aufs große Ganze hinaus willst, dann stell sie doch bitte, die nervigste aller Fragen.
Ja, also ich habe mittlerweile die Schnauze voll, was das angeht. Ich glaube, die Trainer und Spieler mittlerweile auch endgültig. Die ersten paar Wochen konnte man es ja noch hinnehmen, aber du hast es ja in unserem Podcast beziehungsweise in unserer WhatsApp-Gruppe schon geschrieben. Die kursierenden Nachspielzeiten, ne, ist schon mega nervig. Mal hier 20, da mal 15, also gibt es definitiv Schöneres.
Sören, was ist deine Meinung als alles Menschenversteher? Sozusagen in unserer Welt?
Ich glaube schon, dass ein Protest in gewisser Art und Weise absolut in Ordnung geht. Was ich finde jetzt gegen Tennisbase auch nicht zu sagen. Klar gibt es eine Spielverzögerung. Ich finde das aber im Rahmen nicht. Was nicht geht, sind dann eben halt so Konterfeis mit Fragenkreuzen drauf. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das geht überhaupt nicht. Aber der Protest, der jetzt auch am Wochenende war, klar, bringt den Rhythmus raus bei den Spielern. Aber wenn es eben um die Sache geht, ich glaube, das Protest absolut in Ordnung. Und wie man ja jetzt auch so langsam oder lesen kann, zahlt sich der ja wohl auch aus, wenn es da jetzt nochmal eine Sondersitzung gibt, der DFL. Ja, aber ich glaube, in gewisser Art und Weise, wenn der Protest im Rahmen bleibt, müssen wir damit leben. Weil wir haben alle noch die Stadien vor Augen, in denen keine Fans im Stadion waren. Ich glaube, an den Anblick wollen wir uns nicht gewöhnen und an die nicht vorhandene Stimmung wollen wir uns auch nicht gewöhnen. Von daher, so wie die Proteste mit Tennisbällen, absolut in Ordnung.
Aber kreativ war das Wochenende, Fabi, was die fahrenden Autos angeht, ne? Also in Rostock hatten wir, glaube ich, noch zwei Bengalen draufgepackt mit Blau und Weiß. Also sehr kreativ, die Jungs, was das angeht.
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, es gab sogar ferngesteuerte Flieger, gab es auch. Also von daher wird es immer kreativer. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich Sören widersprechen muss, weil für mich ist es mittlerweile ein leidiges Thema, aus vielerlei Hinsicht, weil ich zum einen finde, dass es teilweise, wenn du dann Spiele hast, die 6 oder 7 Mal unterbrochen werden müssen, und dann ist es einfach zu viel des Guten, dann hat es auch nichts mehr mit Protest zu tun, dann macht man eher einfach das Spiel an sich, glaube ich, auch kaputt. Was dann natürlich auch noch so ein Punkt ist, der mir sauer aufstößt, ist die Art und Weise, dass es dann teilweise eben auch von den organisierten Fanvereinigungen abgelehnt wurde, in die Konversation zu gehen, beziehungsweise das Thema dann auch mit den Vereinsverantwortlichen nochmal näher zu erörtern. Ich glaube, dass wir mittlerweile ganz weit weg davon sind, letztendlich einfach auch von Vereinsseite in der Lage zu sein, zu vermitteln, was dieser Investoreneinstieg im Grunde genommen für die Bundesliga, aber auch für die einzelnen Vereine bedeuten würde. Ich glaube, diese oberflächliche Sorge, Anstoßzeiten hat, glaube ich, mit der ganzen Sache relativ wenig zu tun. Die Fehlersuche geht sehr tief. Wo ging's los? Was war der große Fehler? Das ist an sich auch für mich ehrlich zu beantworten. Trotzdem möchte ich auch noch eine Sache sagen. Sören meint ja, dass es nicht schön war, in den leeren Stadien zu spielen. Das stimmt vollkommen. Trotzdem glaube ich aber auch nicht, dass die organisierten Fans den Fußball für sich beanspruchen dürfen und in der Art und Weise einfach auch das Spiel stören. Jetzt auch am Wochenende, es gab die ein oder andere Mannschaft, die wirklich ja, ein Stück weit dafür büßen musste. Klar, am Ende ist es nicht immer dann die alleinige Entschuldigung für die eine oder andere Leistung. Doch trotz alledem glaube ich, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Und als Abschluss zu dem ganzen Thema, ich glaube, der Fußball gehört niemandem, sondern der Fußball gehört sich selbst. Der gehört weder einem Spieler, Trainer, noch Verein, noch aber auch irgendeinem Fan.
Das glaube ich, was das Thema angeht, ein guter Schlusssatz erstmal. Ne? Aber mal schauen, wie uns ja die nächsten Wochen damit noch beschäftigen werden. Ne? Ich denke mal, vielleicht so 2, 3 Wochen, dann hat man vielleicht dann Ruhe, dass da dann endlich mal alles entschieden ist. Ne?
Habe ich
Wenn dann
jetzt
auch
meine
der
Netto-Sprechzeit schon verbraucht für die
vorbei.
nächsten verbleibenden fast 50,5 Minuten? Aber
Ach, wir haben
umso
so
besser,
viel.
dann muss ich nicht über das Spiel der Bayern in Bochum.
Nee, das musst du nicht. Wie wollen wir heute mal vorgehen? Wollen wir uns aus dem Tabellenkeller nach ganz nach oben vorarbeiten?
Ja, klar, gerne.
Ja? Lass doch mit dem Freitagabend beginnen. Der Freitagabend begann in Köln und der 1. FC Köln, ja, kassiert eine ziemlich bittere Heimniederlage, 0:1 gegen die Bremer. Es war ein erschreckend schwacher Auftritt der Kölner und den Bremern reicht unterm Strich eine solide Defensivleistung und ein offensiver Angriff, ein gefährlicher zum 1:0, dritter Sieg in Serie für die Bremer, die sich jetzt sogar mit ein bisschen nach oben richten können, mit einem leichten Augenblick nach oben. Ja, und für die Kölner wird es wieder enger, nachdem die Mainzer ja dann am Samstag auch gepunktet haben.
Ja.
Hauptproblem der Kölner mal wieder die sehr, sehr schwache Offensive.
Ja, genau. Ich glaube, das war der Hauptpunkt, ja, die fehlende Durchschlagskraft nach vorne. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es ein ausgeglichenes Fußballspiel war. Nicht das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat, glaube ich. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eben dieses eine Tor, was entscheidend war. Und man hat wieder gesehen, also das ist das große Problem bei den Kölnern. Klar, also ich glaube, sie haben eben auch ohne Mittelstürmer gespielt, mit Thielmann vorne drin. Und das ist dann eben schon was anderes, ob du mit einem Mittelfeldspieler vorne drin spielst oder mit einer klaren Nummer 9. Und Bremen hat im Moment einfach einen Lauf. Das kommt eben auch noch dazu. Sie gewinnen solche Spiele jetzt plötzlich, nachdem sie eine, ja, eine, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, relativ schwache Phase hatten, aber jetzt sind sie voll da und sie gewinnen die knappen Spiele. Und das zeichnet dann eben auch ja diese Form aus im Moment und das ist der Grund, warum Bremen deutlich im Moment über dem Strich steht und Köln nach wie vor große Sorgen hat.
Und die Bremer Fabi konnten profitieren von einem ja, ziemlich üblen Fehler von Marvin Schwäbe, ne, der ja sonst eigentlich ein sehr, sehr sicherer Rückhalt ist für die Kölner. Ja, fliegt da an der Flanke vorbei und Ginmar, der Joker Bremer, ja, macht dann das 1:0. Ganz kurios, auch wie im Hinspiel, auch in der 66. Minute eingewechselt, war da dann damals auch zum 2:1 Siegtreffer, für den 2:1 Siegtreffer verantwortlich, jetzt auch spielentscheidend. Glücklich Fändchen für Ole Werner, was das angeht.
Ja, also du, eine Sache muss ich noch verbessern. Du meintest, dritter Sieg in Folge, stimmt so
Auswärts,
nicht.
auswärts.
Ach so,
Dritter Sieg
auswärts,
auswärts.
okay, genau. Gut, ja klar, ich meine, schau dir die Tabelle an und du reibst dir verwundert die Augen und siehst auf einmal Werder Bremen auf dem 7. Platz, glaube ich mittlerweile. Das, ja, irgendwo ein Stück weit das Unglaubwürdige eigentlich an Werder Bremen ist eigentlich, dass es kein einziges Spiel war, was sie die letzten Wochen gewinnen konnten, wo du wirklich sagen kannst, okay, sie haben spielerisch überzeugt. Aber, und das muss man sagen, war es wahrscheinlich die einzige Mannschaft in den letzten Wochen, die letztendlich auch den, ja, den Abstiegskampf in der gewissen Hinsicht zum damaligen Zeitpunkt so angenommen hat. Es ist total ergebnisorientiert. Du bist eigentlich in den allermeisten Spielen eigentlich auch maximal auf Augenhöhe, aber halt in den richtigen Momenten maximal Effizienz. Dazu glaube ich, dass die Bremer im Moment so einen Lauf haben, dass sie Spiele bestreiten, die vom spielerischen Niveau her sehr, sehr ja, schwach ist vielleicht der Ausdruck sind. Vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, ich möchte nichts Böses unterstellen, aber auch so ein bisschen die Spielweise, den Gegner gar nicht wirklich so richtig ja, durch das eigene System zur Entfaltung kommen zu lassen, dann hast du den großen Vorteil im Moment, wenn du dann so einen Gegner wie die Kölner hast, die einfach nach vorne viel zu schwach sind, keine Lösungen finden. Ja, und am Ende reicht dir dann eben auch ja, dieses minimalistische, in der Regel ein Tor, um dann wieder die nächsten 3 Punkte einzuheimsen, trotzdem. Und das ist das, ohne das negativ zu werten. Platz 7 sieht verdammt gut aus, sieht verdammt sexy aus, aber spiegelt eigentlich auch nicht die Qualität, die Werder Bremen im Kader hat, aber und top, glaube ich, auch spielerisch letztendlich in der Lage ist zu leisten. Aber kein Vorwurf, ich glaube, für die Bremer ist das im Moment das Nonplusultra.
Besser geht es momentan nicht, ne? Wie jetzt bei letzte Woche in Mainz war es, glaube ich, bei dem knappen 1:0-Sieg, ne? Gegner den Ball überlassen, vorhin das 1:0 gemacht und dann ja, sich auf eine gute Defensive verlassen, bisschen Glück gehabt. Ja, und jetzt den Kölnern auch wieder viel den Ball gelassen. Die Kölner wussten damit wirklich sehr wenig anzufangen. Ich glaube, hinterher waren es, glaube ich, 3 wirklich gefährliche Schüsse aufs Tor, was natürlich viel zu wenig ist. Und ja, so wird das
Das
nichts bei den Kölnern.
erinnert mich ein bisschen an die Ultra-Light-Version von Union Berlin in den letzten Jahren. Ein bisschen zumindest von den Ergebnissen und vom Tabellenstand her. Die ja auch mit einer ja, ähnlichen Art und Weise, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich waren.
Ja, da kommen wir ja
Musst du auch
dann
können. Muss man neidlos
eben
anerkennen.
richtig. Genau. Gut zu hören. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Tabellenschlusslicht weiter.
Tja,
Tja, tja, tja.
mit brutaler Qualität willst du weitermachen, ja. Ich kann das verstehen. Ja, ich glaube, das war ein Spiel, wo der VfB Stuttgart gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, natürlich durch Ciro Guirassy verdient in Führung gegangen ist. Darmstadt hatte da schon in der Anfangsphase Probleme. Und klar, dann gab es noch die gelb-rote Karte. Kurz vor der Halbzeit, beziehungsweise zur zweiten Halbzeit dann Stuttgart nur noch zu 10. Da hatte Darmstadt, war Darmstadt schon gut im Spiel, fand ich. Hat es gut gemacht. Sie machen es ja eigentlich auch Woche für Woche relativ gut, nur sammeln eben keine Punkte. Ja, und dann ist es einfach unglücklich. Dann kriegst du mit dem Schlusstisch quasi das, ja, das 2-1. Das 2-0 kommst auf 1-2 nochmal ran. Aber im Endeffekt fehlt hier einfach diese, ja, dieses bisschen, um eben auch eine Mannschaft wie Stuttgart zu schlagen. Und auch das wiederholt sich Woche für Woche. Es fehlt einfach. Es fehlt einfach das gewisse Etwas, um Punkte zu sammeln. Und damit stehst du eigentlich auch zu Recht auf Tabellenplatz 18.
Fabi, Sebastian Hoeneß hat es vor dem Spiel schon angesprochen, wird ein unangenehmes Spiel und kein leichtes Spiel für den VfB. Und in Darmstadt muss man wirklich, ja, muss man eigentlich den Hut ziehen, haben wieder alles reingehauen. Also die spielerische Weiterentwicklung gerade jetzt, nicht nur dieses hinten drin stehen und auf lange Bälle. Also der spielerische Ansatz ist zumindest, finde ich, ein bisschen zu sehen. Verbessern sich da von Woche zu Woche, hatten jetzt bei dem Spiel auch jede Menge Chancen, nur scheitern mal wirklich an der kläglichen Chancenverwertung, oder? Haben die Stuttgarter schon Glück
Ja,
gehabt bei dem Spiel?
und nein. Also zum einen glaube ich, Hoeneß im Vorfeld des Spiels eine Standardaussage, die glaube ich jeder Trainer vor so einem Auswärtsspiel treffen muss, um dann ein Stück weit auch die ja, Sinne zu schärfen, glaube ich auch in den eigenen Reihen. Das ist kein einfaches Auswärtsspiel in Darmstadt unter den gegebenen Verhältnissen, das ist auch klar. Trotzdem, und das muss man sagen, bin ich mittlerweile, wenn ich so ein Spiel jetzt gegen den VfB sehe, einfach ein bisschen weg zu sagen, okay, Einsatz stimmt, Laufleistung stimmt, Engagement stimmt. Und von daher glaube ich, ist es einfach. Ja, dann zu wenig und das muss man dann einfach anerkennen und sagen in dem Sinne, es reicht nicht für die Bundesliga und dieses nette Zureden Woche für Woche, ja, fällt bei mir zukünftig weg, weil es einfach nicht für die Bundesliga reicht und der VfB dann einfach in Unterzahl mit 10 Mann das sehr clever über die Runden bringt, glaube ich, so muss man sagen. Im Stile glaube ich auch wirklich einer Top 5, Top 6 Mannschaft der Bundesliga. Und
Ja,
deswegen
das
stehen
denke
sie
ich
zu
auch.
Recht da oben.
Wobei ich hätte schon gern gesehen, wenn das Tor der Darmstädter da durch Mehlen war, glaube ich, der direkte Anschluss, Ausgleich dann aufs 0-1, wie dann das Spiel gelaufen wäre. Ne? Aber gut, das ist
Hätte,
nicht mein
hätte,
Bier. Hätte,
Fahrradkette,
hätte,
oder?
hätten wir nicht. Genau, so sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Von
Die
daher
müssten
jetzt
gegen die
auch.
Bayern spielen dürfen zu Hause, die Darmstädter. Und dann wird es vielleicht zu einem Sieg reichen, jawohl.
Ja gut, aber eine Mannschaft, die im Tabellenkeller am Wochenende punktete, mit neuem Trainer, ihr merkt, ich bin top informiert, der Dänen Kloppo holt den zweiten Saisonsieg der Mainzer. Und es war definitiv ein verdienter, auch wenn es nur ein 1-0 war, Heimerfolg der Mainzer gegen erschreckend schwache Augsburger. Die
Das
Mainzer
wollte
von
ich
der
dir gerade auch sagen, beziehungsweise Sören ist ja der Spezialist für den Tabellenkeller, die Spiele zusammenzufassen. Aber ich bin gespannt, was er für positive Worte vom FCA finden wird.
Positive Worte, glaube ich, sind definitiv ein Rück, wenn man sich die vergangenen Wochen anschaut oder grundsätzlich die Entwicklung unter Gestor. Aber klar, also das Spiel gegen ja, einen engen Konkurrenten einfach da unten, wo du, ja, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, um wirklich auch beruhigt zu sein, was den Klassenerhalt betrifft. Aber das war, ihr habt es gesagt, ja, wirklich erschreckender Auftritt in Mainz. Ja, also du hast ja offensiv eigentlich einfach keine Chancen erspielt. Mainz hat es gut gemacht. Also man hat wirklich gesehen, klar, es ist wieder dieser Trainereffekt, einfach Trainerwechseleffekt. Sie haben gekämpft. Da war natürlich auch nicht alles hat geklappt. Es war jetzt auch nicht das Spiel, das sie auf eine Hütte gespielt haben. Aber solche Spiele brauchst du einfach auch, um wieder ranzukommen, mindestens an Platz 16. Und das haben sie gezeigt. Der Sieg war definitiv verdient. Und von Augsburg, ja, ist ein schwächeres Spiel, aber ich glaube, die letzten Wochen waren eigentlich recht positiv. Aber sicher, wieder eine Chance verpasst, sage ich mal, um das Polster ein bisschen anzuheben.
Und wie Bo Henriksen da an der Seitenlinie rauf und runter in seiner Trainerzone wild gestikulierend wirklich über 90 Minuten rumgesprungen, rumgelaufen ist. Also der hat die Mannschaft schon richtig mit angezündet. Ne? Also die haben ein richtiges Feuerwerk da abgefackelt, ne? Vom Einsatz her. Nach langer Zeit. Und jetzt haben sie sich auch mal belohnt. Wurde auch Zeit und durch den Sieg sind die Mainzer jetzt auch ja, nur noch einen Punkt an den Kölnern dran. Abstand wieder ja, verkürzt. Ja, und bei den Augsburgern, da muss man wirklich sagen, die müssen sich jetzt auch mal langsam wieder Gedanken machen und den Blick nach unten richten. Ein Sieg aus den letzten 9 Spielen. Also der Abstand auf Platz 16 ist für die Augsburger auch wieder ganz schön geschmolzen.
Ja, aber ich glaube, das gilt ja für viele Mannschaften einfach. Die Tabelle, ja, trügt auch so ein bisschen, weil erster Blick ist, okay, es sind 6 Punkte, 7 Punkte, aber es ist eng und man muss auch damit rechnen, jetzt gerade, dass Mainz Punkte holt. Köln würde ich auch noch nicht aus der Verlosung nehmen. Und klar, also ich sage mal, Augsburg, Gladbach, also da, die müssen aufpassen, sie müssen ihre Spiele gewinnen. Und Augsburg hat es eben am Wochenende nicht geschafft, gegen einen direkten Konkurrenten da ja noch mehr Luft dazwischen zu bekommen.
Und bei den Augsburgern sehen wir eigentlich wieder so diese zwei Gesichter, ne? Dazu gegen die vermeintlichen Top-Teams, wo sie eher der Underdog sind, da schon die besseren Spiele machen als gegen Mannschaften auf Augenhöhe, ne?
Kannst du wahrscheinlich als Vor- oder Nachteil jetzt auslegen? Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Bei den Augsburger natürlich, glaube ich, ja, so ein bisschen natürlich den Vorteil haben, dass zum Ende der Saison jetzt die meisten Duodei-Spiele anstehen und die vermeintlich schweren Gegner, auch wenn du dagegen ein gutes Spiel machst. Du hattest die Leverkusener, du hattest die Leipziger. Okay, wenn wir die Bayern auch mit reinnehmen wollen, zu den Top-Teams, dann hattest du jetzt die drei schweren Gegner letztendlich hinter dir und letztendlich alles, was jetzt noch kommt, liegt vielleicht ausgenommen der Stuttgarter, Dortmunder, so ein bisschen innerhalb deiner Kragenweite in dem Rahmen, wo du dich wirklich auch als Nicht-Underdog befindest. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, bei den Mainzern auffällig, eigentlich im Grunde genommen ein ähnliches Spiel wie in den Wochen zuvor, nur dass es eben dann dieses Mal zu den 3 Punkten gereicht hat. Klar, und das ist dann ein Stück weit das, was man sich auch nach einem Trainerwechsel wünscht, diesen Effekt. Jetzt gehst du mit 3 Punkten raus und was auch ganz klar ist, was vielleicht vor 2 Wochen noch der Fall war, dass es nur um den Relegationsplatz ging, scheint sich jetzt wieder ein bisschen das Blatt gewendet zu haben in dem Sinne. Ja, du hast noch 12 Spiele vor dir und ich glaube auch Platz 15, 14 sind im Umkehrschluss bei 1, 2 Siegen gar nicht mal so weit weg.
Ja. Ob dann der nächste Sieg schon am kommenden Freitag folgen wird, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht sind die Mainzer da ja auch für eine Überraschung gut in Leverkusen dann. Noch ein kurzer Satz zu der roten Karte für Pedersen. Das Foulspiel, was schätzt er? 4 Spiele mindestens, oder? Das
Also
war ja mehr als brutal.
ja.
so wie er reingegangen ist, um ehrlich zu sein, also rein menschlich, wenn man es nüchtern betrachtet, der so einen gar nicht mehr aufbringen diese Saison, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber ich gehe davon aus, dass es gar nicht so falsch ist. Aber ich würde sagen, 4 bis 6 Spiele müssen es eigentlich sein mit dem Foul, um ehrlich zu sein.
Gut, dann lass doch noch
Mindestens.
weit. Mindestens.
Und
Kommen wir zu der
Geldstrafe.
Ma und was? Und Geldstrafe? Ja,
Geldstrafe, ja.
da wäre ich sowieso für,
Das
dass
ist
man die
ja
Strafen an gemeinnützige Zwecke dann irgendwie verteilt.
ich meine da also über dieses Foul da kannst du ja auch im Wettkampf, auch auf dem Niveau, du kannst ja einfach nur noch den Kopf schütteln, oder?
Auf jeden Fall.
Also,
Also da darfst du bist
ja.
Profi genug, also da dürfen wir echt nicht die Sicherung so durchbrennen. Vor allem ist er ja auch mehr oder weniger fällt er unter die Wiederholungstäter, hatte ja so eine Szene, glaube ich, schon mal diese Saison ich meine, in Wolfsburg war es, da ist er ja auch so durchgedreht. Also ja, ein ziemlicher Halssporn, der Herr Pedersen. Dann lasst uns mal weitermachen. Ja, Union Berlin, vor einigen Wochen noch tief im Tabellenkeller mit drin gewesen. Ja. Die feiern nach dem Heimsieg letzte Woche gegen die Wolfsburger. Jetzt nach 10 sieglosen Auswärtsspielen endlich mal wieder ein Auswärtserfolg und haben sich gehörig Luft im Abstiegskampf verschafft. Wenn wir mal auf die Tabelle gucken, sind jetzt einige Punkte zwischen Platz 16 und Union jetzt. Und ja, Lennart Bielitz hat jetzt aus seinen 10 Spielen 17 Punkte geholt. Und du sprachst gerade an, Fabi, im Vergleich Union bezüglich der zu Null-Spiele. Aus den letzten 8 Spielen 5-0 gespielt, 9-8 Tore. Das ist wieder das Union, wie wir sie eigentlich ja, kennen und ja auch lieben gelernt haben die letzten Jahre.
Lieben gelernt hatte ich sie nie.
Ja, das hatte ich jetzt auch ein bisschen in Anführungsstrichen.
Was man sagen muss, es war auch, und hier reiht sich ein Spiel nach dem anderen an, und man kann jetzt nur über die Gründe oder Ursachen letztendlich diskutieren, wirklich auch ein extrem schwaches Bundesligaspiel. Und das reiht sich einfach im Moment ein, und für mich hat ja auch die Unterbrechungen da tragen ihren Teil dazu bei. Wollen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen, was man zu dem Spiel auch sagen kann. Robert Hartmann war, glaube ich, Schiedsrichter, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, Robert Hartmann, ja. Schlechtester Mann am Platz, tatsächlich meines Erachtens. Hier vor allem die Entscheidungen gegen Volland, auch die Szene
Mudoki.
zuvor, ja, da kannst du ja wirklich nur noch, ja, ich weiß nicht, also da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Und was ich dann eben auch nicht verstehen kann, ist, dann muss doch jemand von außen eingreifen und das irgendwo versuchen, richtig zu stellen oder darauf hinzuweisen. Aber gut, wurde ja auch erklärt, warum das so der Fall war. Und zum Spiel selber, klar. Ich finde natürlich, so wie du auch sagst, das ist ein Stück weit das Union Berlin, wie wir es die letzten Jahre kennen oder, ja, ich habe jetzt fast schätzen,
Schätzen.
aber kennengelernt haben. Jetzt hast du dir ein bisschen Luft verschafft. Ich finde es dann aber genauso enttäuschend, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim eigentlich auch mit einem größeren Anspruch, mit so vielen Möglichkeiten die letzten Wochen auch ein bisschen nach vorne Boden gut zu machen. Und man muss sich ja wirklich nur mal überlegen, was für die Hoffenheimer diese Saison drin gewesen wäre, wenn sie das ein oder andere Spiel in den letzten Wochen für sich entschieden haben. Und das ist dann einfach aus Hoffenheimer Sicht viel zu wenig und unfassbar enttäuschend, was du aus der Mannschaft dann auch in Summe betrachtet rausholst. Und dann siehst du da so ein Krampfspiel am Samstag, mit dem eigentlich kein Zuschauer was anfangen kann, passenderweise. War dann auch, wie nennt man es, der Bär hat nicht wirklich gesteppt in Sinsheim. Und es ist dann einfach bezeichnend, dass so ein Bundesligaspiel dann ein Stück weit auch ein Trauerspiel ist, wenn zwei solche Mannschaften gegeneinander spielen.
Ja, dann fängst du dir als TSG in der 84. Minute dann das unglückliche 0-1 gegen wirklich über fast 90 Minuten ja komplett harmlose Unioner, ja, denen ja eigentlich konzentriertes Verteidigen soweit eigentlich gereicht hat. Und ja, die TSG bringt es dann mal wieder durch einen Patzer in der Abwehr um zumindest einen Punkt. Und mal ganz ehrlich, acht Spiele sieglos, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Also das ist jetzt weitaus keine gute Bilanz, ne? Aber es wird wohl weiter an Materazzo festgehalten, unter anderem mit der Begründung, ja, er ist ziemlich sturmfest und hat solche Phasen auch mit dem VfB schon überstanden. Und ja, man blickt da positiv in die nächsten Wochen. Also das sind, glaube ich, auch Durchhalteparolen, ne? Jetzt fährst du nach Dortmund. Na, ich weiß nicht, was man davon
Da.
groß halten soll.
Ja, ist halt die Frage, ne, was letztendlich am Ende der Saison dann auch rauskommt. Aber wie gesagt, wir diskutieren Woche für Woche und am Ende in 2 Wochen sieht die Tabelle dann wieder ganz anders aus. Dann müssen wir vieles wieder revidieren. Von daher, es bleibt spannend.
Ich hatte das jetzt heute noch kurz gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr mich da bestätigen könnt oder das abnicken könnt. Wurde bei der TSG am Anfang der Saison von einer Übergangssaison gesprochen? Oder hatte man nicht eher gesagt, man will mit dem Kader um die internationalen Plätze? Weil jetzt wird auf einmal von einer Übergangssaison. Man wusste, dass es schwer wird und man kalkuliert Rückschläge ein. Also ich weiß nicht.
Na, das waren die Gladbacher, Tobi. Die machen das ja seit 2 oder 3 Jahren.
Ja, wobei die TSG haben ja auch seit 2, 3 Jahren da ihren Ansprüchen
Du hast die doch
hinterher.
in die Europa League gequatscht mit Vordergründen,
Ich hab mir jetzt letztens noch unsere Tabellenkonstellation mal angeschaut. Also ich bin echt mal gespannt, wo das am Ende der Saison hinführt.
Hat denn Leverkusen jemand auf Platz 1 getippt von uns? Um
Da
das
kann
mal
ich mich nicht
vorwegzunehmen?
dran erinnern. Ich
Nee.
glaube, auf 2 habe ich sie, glaube ich, maximal getippt. Noch vor Dortmund auf jeden
Okay.
Fall. Aber Dortmund ist, glaube ich, auch ein gutes Sprichwort, denn die, ja, laufen jetzt der Musik auch so ein bisschen hinterher. Die Stuttgarter legen vor und der BVB, ja, patzt in Wolfsburg mal wieder mit einem Auftritt, der ja schon zu wünschen übrig ließ.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, dass klar, der BVB ist in Führung gegangen, relativ früh, aber danach war der VfL sehr, sehr gut im Spiel und hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, gerade auch mit Blick auf die letzten Wochen, wo ich ja auch schon Niko Kovac ein bisschen angezählt habe. Und sind dann auch in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht relativ verdient zu dem 1-1 durch Yannick Gerhard gekommen. Und auch danach, also hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass der BVB nah am Auswärtssieg ist, ganz im Gegenteil. Und von daher definitiv ein absolut verdienter Punktgewinn für Wolfsburg und für Dortmund, ja, viel zu wenig. Und bestätigt das ja auch, was wir schon gesagt haben. Also, dass sie noch nicht so gefestigt sind, dass man sagt, sie greifen jetzt nochmal richtig an. Es sind noch viele Fragezeichen, glaube ich, hinter dieser Mannschaft. Und beim VfL muss man sagen, sie haben, glaube ich, die Kritiker ein bisschen zum Schweigen gebracht. Ein Punkt gewinnen, mit dem sicherlich auch Niko Kovac ein bisschen ruhiger arbeiten kann jetzt nächste Woche.
Ja, kann man auf jeden Fall von einem Erfolgserlebnis sprechen. Und ja, Niko Kovac, Fabi, die Interviews sind ja schon mittlerweile legendär in den letzten Wochen. Er sagt, ja, was soll ich sagen, wie jede Woche das Gleiche. Willen, Mentalität sind der Mannschaft nicht abzusprechen. Die Erfolgserlebnisse fehlen ein bisschen. Aber ja, täglich grüßt das Murmeltier, kann man, glaube ich, in Wolfsburg sagen, ne?
Ja, ich finde es allgemein schwierig, wenn du eine Mannschaft hast, die von einem Trainer gecoacht wird, der seit Wochen ein Stück weit in der Kritik steht, beziehungsweise gefühlt vor dem Aus steht, der jede Woche ergebnisabhängig sich immer wieder, ja, wie sagt man da, ja, gebetsmühlenartig Wasserstände abgeben. Macht es ihm natürlich auch nicht einfach, unter der Woche die Mannschaft einzustellen. Jetzt hast du wieder ein Spiel gehabt gegen Dortmund. Da ist es vermeintlich, glaube ich, aber auch leichter, die Motivation ein Stück weit hochzufahren bei jedem Einzelnen, beziehungsweise vieles geht von selbst, weil es natürlich ein großer Name ist, der da letztendlich am Samstag zu Gast war. Und für mich ist es einfach so, dass es, glaube ich, eine Frage der Zeit ist, bis in Wolfsburg irgendwas auf dieser Trainerposition passiert. Nicht, weil ich glaube, dass Kovac ein schlechter Trainer ist, sondern einfach nur, weil dieses Theater schon einfach viel zu lang geht. Und klar, jetzt am Samstag, es war von der Einstellung her, ich glaube auch von der Herangehensweise, ja, ein sehr, sehr gutes Spiel der Wolfsburger. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es der BVB nach der Führung den Wolfsburgern auch extrem leicht gemacht haben, weil es dann einfach zu verschnörkelt, zu wenig zielstrebig auch ist, was die Dortmunder dann gespielt haben. Und was ein bisschen verwunderlich ist dann eigentlich auch, wenn du ja die Spieler auch individuell betrachtet, die da bei Dortmund auf dem Feld standen, wären die ja in der Lage gewesen, wenn sie das ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Zug nach vorne, ein bisschen schneller, auch in der einen oder anderen Situation im Umschaltspiel, ja, dann wäre das eine klare Angelegenheit gewesen am Wochenende. Das muss man ja ganz klar so sagen.
Und da darf, glaube ich, jetzt das kommende Spiel jetzt am Dienstag in Eindhoven definitiv keine Ausrede sein. Ne?
Nein, 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 nein.
Daher. Ja, die Offensive hing durch, Brandt, Sancho, Totalausfälle. Ja, und wie ist die Tendenz am Dienstag? Muss der BVB auf jeden Fall ein komplett anderes Gesicht zeigen, denn gegen den Tabellenführer aus den Niederlanden würde es sonst auch ein ziemlich enges Spiel werden, ne? Also mit der Leistung wirst du da in Eindhoven auf jeden Fall untergehen. Fabi, wir waren da ja auch mal mit den Bayern da. Also wir wissen, was da abgeht, ne? Bezüglich
Wir waren in
Stimmung und Gedrängen.
Amsterdam, wir beide, mit Sören zu
Amsterdam.
Tannen.
Ja, stimmt, Amsterdam war es. Amsterdam war es.
Aber ich
Okay,
war
aber.
in Eindhoven tatsächlich mal beim Champions League-Spiel
Ne?
der Bayern.
Da muss der BVB dann mal
Das waren
seinen
noch
Europa.
Zeiten. Da bist du nach Eindhoven gefahren in der Champions League und hast auch noch gewonnen. Die
Mit der
Zeiten sind ja
B-Mannschaft.
mittlerweile auch schon, ja, die Zeiten sind ja mittlerweile auch schon vorbei.
Ja, das stimmt, das stimmt. So, bevor wir zum Tabellenführer kommen, lass uns doch das Samstagabendspiel vorziehen. War, glaube ich, das Spiel, was wir ziemlich schnell abfertigen können. RB Leipzig mehr als dominanter Auftritt und Gladbacher extrem harmlos gewesen, offensiv gar nicht stattgefunden. Leipziger auf, nach den letzten Wochen, die wirklich nicht gut gelaufen waren, haben die Ergebnisse gefehlt. Einige bittere Niederlagen jetzt auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt, hatten schon unter der Woche eigentlich einen guten Auftritt gegen Real gezeigt, wo sie noch verloren hatten. Aber bei dem Spiel, glaube ich, ja, gezeigt, wer Herr zu Hause war.
Also ich glaube, man muss sich langsam wirklich Sorgen machen um Gladbach. Klar, sie haben 6 Punkte Vorsprung auf Platz 16, aber der Auftritt in Leipzig, das war nichts. Und ich habe mir hinterher die Interviews angeschaut beziehungsweise durchgelesen. Da hatte ich den Eindruck, als wenn Gladbach auf Augenhöhe mit Leipzig agiert hat, beziehungsweise dass Gladbach zumindest aus Sicht der Verantwortlichen ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat in Leipzig. Und da gehe ich überhaupt nicht mit. Und das sind ja meistens schon so Signale, dass man versucht, irgendwas Positives zu finden. Aber Gladbach ist in dieser Saison nicht gut. Und es stehen aus meiner Sicht völlig zu Recht dort unten. Und sie müssen wirklich aufpassen. Also es ist jetzt vielleicht auch nächste Woche mit so einem Knackpunktspiel gegen Bochum. Ja, wo die Reise so wirklich hingeht, beziehungsweise wo der Blick nach hingehen muss. Aber das ist nicht gut. Und Leipzig, klar, war ein guter Auftritt, gerade eben auch nach den letzten Wochen. Aber ja, Gladbach nicht die Kragenweite, glaube ich, von RB.
Ja, auf die Siegesstraße brachten die Leipziger mal wieder einen überragenden Aufspieler, Xavi und Openda. Und unterm Strich, Fabi, sind die Gladbacher mit dem 2:0 noch mehr als glimpflich davongekommen. Hätte ja auch deutlich höher ausgehen können. Ne? Also
Ja,
Chancen waren
definitiv.
ja zu häufig
Also,
da.
das ist keine Chance am Samstagabend. Jetzt sieht das Topspiel auch im Speziellen ausgesucht hat, um das in die Welt zu tragen als Bundesliga-Topspiel am Samstagabend, hat meines Erachtens einen Vogel, um es mal so auszudrücken, weil die Kräfteverhältnisse so klar waren. Wie du es zu einer genau gesagt hast, hier kann man es wirklich gut machen, kurz machen. Die Leipziger hochaus überlegen. Für die Gladbacher stimme ich so in voll und ganz zu. Langsam wird es gefährlich. Du hast im Moment einfach noch das große Glück, dass die Kölner und Mainzer über Wochen hinweg es nicht geschafft haben zu punkten, weil sonst würde es jetzt noch tiefer da unten drin stecken.
Ja, und die nächsten drei Gegner der Gladbacher sind Bochum, Mainz und Köln. Also in 3 Wochen weißt du definitiv, dann hast du Spieltag 25 und dann weißt du, worauf ich dann die letzten Wochen darauf einstellen kannst, ne? Ob du da wirklich wieder in den Abstiegskampf reinkommst, wo ja 6 Punkte, haben wir ja gesagt, sind nicht viel. Von daher, Player soll jetzt wohl auch mehrere Wochen ausfallen. Was natürlich fürs Offensivspiel auch überhaupt nicht gut wäre. Ja, und gegen Bochum sind es, glaube ich, noch Elvedi und Itakura gelb gesperrt, also auch gut für den VfL Sören. Von
Auf
daher.
jeden Fall. Ich glaube, wenn die komplette, ja, oder die beiden Innenverteidiger ausfallen, kann definitiv eine gute Chance sein für den VfL.
Gut, und dann kommen wir zum Spitzenreiter, Fabi, der, ja, im Stile eines Spitzenreiters seine Hausaufgaben auch in Heidenheim pflichtbewusst erledigt hat.
Ergebnistechnisch auf jeden Fall, definitiv. Ich kann, glaube ich, auch jetzt nach dem Wochenende sagen, dass ich der Mannschaft wirklich auch zutraue, ungeschlagen durch die Saison zu gehen, weil es in einer gewissen Hinsicht schon beeindruckend ist, in welcher Art und Weise dann man eben auch so ein Spiel für sich entscheidet. Es war mit Sicherheit alles, aber kein spielerisches Feuerwerk, ganz und gar nicht. Die Heidenheimer muss man auch loben, die es den Leverkusen unglaublich schwer gemacht haben. Und was die Leverkusen dann natürlich im Moment einfach auf ihrer Seite haben, ist auch dieses Quäntchen Glück, was sie dann in der einen oder anderen Situation, in dem Fall auch bei der Führung, benötigst, um eben auch so einen Lauf oder so die Saison hinzulegen. Es spricht im Moment einfach alles für Leverkusen. Es spielt Leverkusen, glaube ich, auch alles in die Karten im Moment. Das haben sie sich erarbeitet. Das ist absolut verdient. Und wie gesagt, was sie Woche für Woche im Moment ja, beweisen, ist, es muss nicht immer, wie gesagt, der Hackespitze 1, 2, 3 Fußball sein und alles schön, sondern du musst deine Ergebnisse einfahren. Und das machen sie im Moment in einer Konstanz, die beeindruckend ist, wo man wirklich den Hut vorziehen muss. Und trotzdem möchte ich auch ein kleines Wort zu den Heidenheimern sagen. Auch hier sieht man einfach mal wieder, dass sie tatsächlich, glaube ich, auch zu Recht in der Bundesliga spielen, weil sie es jedem Gegner so unfassbar schwer machen, vor allem in den Heimspielen, was mitzunehmen. Das ist beeindruckend.
Auch jetzt erst nach zuletzt 8 ungeschlagenen Spielen, die Heidenheim jetzt immer wieder eine Niederlage kassiert, also die letzten Wochen ja eh schon ja, ziemlich überperformt. Und ja, der 500. Arbeitstag von Xavi Alonso hätte ja deutlich schlechter enden können. Aber jetzt 32 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen, damit den Rekord der Bayern ja gleich mit den Bayern gleichgezogen. Zuletzt, glaube ich, unter Hansi Flick war das auch so eine Serie. Davon können sie ja momentan träumen, die Bayern. Ja, und dann haben die Leverkusen die Chance, dann am kommenden Freitag gegen Mainz dann den alleinigen Rekord für sich zu beanspruchen. Hören noch einen Satz zu den Leverkusen?
Nee, ich würde mich Fabi anschließen. Ich glaube, man muss die Heidenheimer, glaube ich, auch wirklich loben. Das wollen wir sehen. Ich glaube, du bist der Underdog, aber du stehst trotzdem für den Fußball und versuchst den auch gegen eine Spitzenmannschaft durchzudrücken. Ich kann mich an Vereine erinnern, eben auch an Gladbach, die sich gegen Leverkusen nur hinten reingestellt haben, überhaupt nichts gemacht haben. Ja, das wollen wir sehen. Ich glaube, mitspielen, versuchen, auch auf Sieg zu spielen, nicht zu mauern. Deshalb Riesenkompliment für Heidenheim und ja, sie machen super.
Gut, und dann kommen wir zum ja, spektakulären Sonntag, würde ich sagen. Der Sonntag begann mit einem Nachmittagsspiel, einem Torspektakel im Breisgau. 3:3 trennen sich am Ende der Sportclub Freiburg und die Frankfurter Eintracht. Die Frankfurter gingen dreimal in Führung. Die Freiburger kamen dreimal zurück, hatten am Ende sogar noch die Chance zum Lucky Punch. Aber am Ende kann man, glaube ich, ja, von einer gerechten Punkteteilung sprechen. Sowohl die Freiburger ziemlich ersatzgeschwächt in der Defensive, die Frankfurter, ja, offensiv präsent, aber hinten in der Defensive auch ziemlich fehleranfällig. Ja, kann man, glaube ich, von einem schiedlich-friedlichen 3 zu 3 sprechen.
Ja, also das kann man definitiv. Ich finde, in der Anfangsphase der beiden Halbzeiten, also in der ersten, hat es ja auch relativ lange gedauert, bis es so wirklich Fahrt aufgenommen hat. Aber dann 2-2 zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ja dann ähnlich im Prinzip, bis es dann so richtig losgeht mit dem Schlagabtausch. Und dann spätestens nach dem 3-3 durch Gregoritsch waren trotzdem irgendwie beide Mannschaften noch drauf und dran, ja, auch wirklich auf die Entscheidung zu gehen. Von daher glaube ich definitiv ein unterhaltsamer Sonntag und ein verdientes Unentschieden.
Ja, und bei den Freiburgern, Fabi, sieht man, glaube ich, extrem, dass denen, ja, die momentanen Verletzungen von Matze Ginter und Philipp Lienhardt extrem, ja, wie sagt man, ins Gewicht fallen. Also gerade die Defensive der Freiburger ziemlich fehlerbehaftet. Ja, auch nur eins von den letzten 8 Duellen, nee, eins von den letzten 7 Spielen zuletzt gewonnen, die Freiburger. Momentan nicht leicht.
Nee, absolut nicht. Gebe ich dir auch vollkommen recht. Was man sagen muss, glaube ich, leider, leider, leider. Sascha Kalajdzic hat sich ja heute bestätigt, Kreuzbandriss. Für ihn tut es mir wirklich unglaublich leid. Auch für die Freiburger, Frankfurter. Letztendlich die, ja, ein Fixpunkt, glaube ich, in der ersten Elf jetzt damit verloren haben. Was ich noch viel mehr schade finde, ist eigentlich, falls nur ansatzweise die Möglichkeit bestand, ihn in der Bundesliga zu halten, ist natürlich jetzt mit dem
Ja.
Kreuzbandriss ja, ein Stück weit obsolet geworden. Sehr schön fand ich, glaube ich, dass er Ekitike sein mehr oder weniger Debüt feiern durfte in der 94. Minute. Hoffen wir mal, dass sie den innerhalb von einer Woche so fit bekommen, dass er da irgendwo ein Vakuum füllen kann und am Ende des Tages ein unterhaltsames, ja, ziemlich spektakuläres 3 zu 3 an dem Sonntag.
Ja, bei den Frankfurtern Omar Mamouche wieder mit dabei vom Afrika Cup. Der hat ja die letzten Wochen auch gerade vorne gefehlt. Dreh- und Angelpunkt mal wieder. Und auch in dieser Saison allgemein Fixpunkt, was die Scorerwertung angeht. Ja, bei den Frankfurtern muss man mal schauen, wo der Weg dann in den nächsten Wochen hingeht. Ja, haben durch das 3-2 jetzt ein bisschen abreißen lassen nach oben hin. Aber ich denke, wenn die sich jetzt fangen, weiter ihre Punkte sammeln, sollte das eigentlich mit Platz 6 auf jeden Fall hinhauen, gehe ich mal von aus.
Was denn eigentlich mit Van de Beek? Für was wurde der eigentlich verpflichtet? Ja, wirklich, ich meine es
Ja.
ernst. Also wurde er als Top, Top, Top-Transfer angekündigt,
Ja.
aber gefühlt bekommt er keine Minuten.
Aber Fabi,
Ja.
es gibt doch es gibt Van de Beek-Spiele und es gibt keine Van de Beek-Spiele. Weißt du?
Ja,
Nein,
aber
sag mal.
ich meine, ihr wisst, was ich damit meine. Du hast eigentlich so viele Spieler jetzt im Winter verpflichtet und der Einzige, der eine Rolle gespielt hat, der hat sich leider das Kreuzband gerissen.
Ja,
Also
also
ich will ihm natürlich auch gute Besserung wünschen von uns, denke ich, ist auch klar.
ja, auf jeden Fall. Ja, also bei Van de Beek, also zwischendurch lese ich auch ein paar holländische Nachrichten beziehungsweise in Social Media. Und da geht es wohl eher auch darum, dass er einfach nicht fit ist. Er hat bei United natürlich wenig gespielt, wenig im Spielrhythmus gewesen. Und ja, dass eben die Grundfitness im Moment nicht da ist. Eben ist ja auch bei Etiquette,
Aber
glaube ich, so gewesen, ne? Dass die Spieler einfach eine Zeit brauchen, bis sie sich auch an dieses Körperliche wieder gewöhnen. Was natürlich eigentlich nicht sein darf. Warum verpflichtest du ihn dann? Klar. Aber er braucht Spiele, nur er bekommt die natürlich nicht. Das ist doch
jetzt
was völlig
darf
anderes.
ich mal
Du bist
eine
doch
Frage
fit.
stellen. Ich wollte auch gerade sagen, du spielst bei einem Verein wie Manchester United, du bist ja da im Training. Und klar fehlen dir vielleicht mal die Minuten in der Wettkampfpraxis. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass so ein Van de Beek in einem Zustand ankommt, wie wir drei jetzt und mit der Sporttasche oder mit dem Rucksack auf dem Rücken hier bin ich und du fängst komplett bei Null an. Der muss doch körperlich
Aber
topfit sein.
ich glaube, das hört man ja bei vielen Spielern, die in England auf dem, ach ja, auf dem Abstellgleis so ein bisschen sind oder ja, in der Reserve so ja, in der Hinterhand sind, dass sie eben dieses geregelte Training gar nicht haben, weil die Mannschaft, die Profimannschaft ja natürlich auch dosierter trainiert, weil viele Spiele sind und die Ersatzspieler dann eben auch Probleme haben, leistungsfähig zu sein.
Ja,
Aber es gibt doch etwas
dann ist es.
Spielerersatztraining, oder? Ja, aber ich glaube, dass das eben nicht die Intensität hat, einfach, wenn du jetzt, wie in Deutschland eben dann auch, ja, 4, 5 Mal die Woche richtig trainierst.
Aber jetzt mal allen Ernstes. Also du bist ja immer noch ein Premier League-Spieler und du bist mir, ich meine, das war ja alles kein Vorwurf dir gegenüber, Sir. Ich glaube dir ja alles, was du sagst. Und klar, wenn man das dann von der Sichtweise betrachtet, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Aber worum es mir ja geht, ist, du verpflichtest einen Spieler aus der Premier League, der nicht mal in der Lage ist, 45 Minuten Bundesliga zu spielen. Das bekomme ich nicht in meinen Kopf rein und das kann mir auch keiner erzählen. Und das Gleiche ist dann eben auch, dann holst du Mitte, Ende Januar, holst du Ekitike aus Paris und lässt ihn dann am 22. Spieltag in der 94. Minute für ganze 2, 3 Minuten los. Dann frage ich mich, okay, du holst so einen Spieler, das ist alles ein finanzieller Aufwand, du siehst irgendwo ein Potenzial für 10, weniger als 10 Bundesligaspiele. Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich viele, viele Fragezeichen, wenn du in der Winterpause 2, 3 Spiele verpflichtest, die dir einfach nicht sofort weiterhelfen, für ein halbes Jahr. Macht für mich relativ wenig Sinn. Meine Meinung.
Stimmt.
Da fand ein Weg jetzt auch, fand der Weg jetzt aus Italien gewesen, dann hätte man das vielleicht noch eher verstehen können, ne? Anstatt aus der Premier League. Aber gut, sei es drum. Ja,
Wir sind
Jungs,
alle
und
keine
jetzt?
Profis.
Eben, richtig.
Vielleicht muss ich mal mit Dino telefonieren.
Aber Fabi, ganz kurz, nur nicht, dass die Leute hier denken, wir würden Mist erzählen oder
Ja,
so.
ich meine Dino Cappuccino, so heißt die
Nein, nein,
Kaffeebar,
nein, nein,
wo
nein, nein,
Dino
nein, 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 nein,
Toppmann
nein, nein, weil du bei Ekitike vom Debüt sprachst. Der hat das aber
Ekitike.
letzte Woche schon gegeben.
Ich habe es auch geübt, Ekitike.
Ne? Also letzte Woche
Das ist
schon
der.
25 Minuten gekriegt.
Kannst mich heute Nacht um 3 wecken, kann ich dir nochmal sagen. Ekitike.
Das wird jetzt der Einsprecher jetzt für die neue Folge. So, Jungs, und
Mit
dann
einem
gehört
Dreierpack
euch.
gegen die Bayern.
Ja, zum Abschluss gehört euch beiden der rote Teppich. Sowohl
Heute
auf der
rolle ich den
positiven.
roten Teppich Sören aus. Tatsächlich, weil ich es ihm einfach auch in dem Sinne gönne, dass er das Spiel analysieren darf, weil es sind seine Bochumer, die 3 Punkte eingefahren haben.
Wie vor 2 Jahren, so fast genau auf den Tag, genau im Februar.
Ja, traumhaft. Also ich habe viele Bilder gesehen, VfL Jesus, die Kunstfigur in Anführungszeichen aus dem Pott, hat wieder das Trikot rausgeholt. Wir ziehen in Bayern die Lederhosen aus. Hat geklappt, würde ich sagen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, ich glaube, gerade in der Anfangsphase, vor dem 1-0 durch Musiala hatte Bayern schon gute Möglichkeiten. Ich glaube, wenn es da ein bisschen besser oder unglücklicher läuft für Bochum, kannst du auch 2-0 zurücklegen. So mit dem 1-0 oder 0-1 in die, ja, in die Pause gegangen, sage ich mal, in die Unterbrechung nach den Tennisballwürfen. Und danach war es ein anderes Spiel, das muss man wirklich sagen. Danach war der VfL voll drin, geht verdient oder macht verdient das 1-1 durch Asano. Und dann, ja, nach einer Ecke durch Kevin Schlotterbeck zum Zeitpunkt vor der Halbzeit, wo es nicht unverdient war, dass der VfL mit 2-1 in die Kabine geht. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, klar. Da brauchst du eine viel, viel Glück, brauchst du viel Leidenschaft, brauchst du einen überragenden Manuel Riemann, den du auch an dem Tag wieder hattest, um Bayern vom Tor wegzuhalten und Chancen zu verhindern. Dann gibt es eben den Elfmeter, machst das 3-1. Und danach war es ein Kampf pur, viel verteidigen, viel in gewissen Phasen auch Spielglück, es gehört auch so weit dazu. Und dann ja, lässt du dich auch von dem Anschluss von Harry Kane nicht aus der Bahn werfen, gewinnst das Spiel 3-2. Nicht unverdient, würde ich sagen, weil den Münchnern schon auch wieder ja so ein bisschen ja der Rhythmus auch abhanden gekommen ist oder gar nicht erst aufkam. Aber klar, es gehört viel Glück dazu, auch an so einem Tag die Bayern zu erwischen. Es hat geklappt. Riesenkompliment, glaube ich, auch an den VfL und auch an Thomas Letsch, der die Mannschaft gut eingestellt hat. Riesensieg. Und ich glaube, jetzt kann Fabi zu seinen Bayern was sagen.
Ja, wo sollen wir
Zum
anfangen,
Spiel muss ich
Fabi?
ja, zum Spiel brauche ich ja eigentlich nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, vieles würde sich nach schwachen Argumenten oder Entschuldigungen anhören, so wie man es auch von den Bayern jetzt nach dem Spiel gehört hat. Klar, es lief natürlich vieles in die Richtung der Bochumer. Klar kannst du natürlich auch von ja ein bisschen Pech sprechen, glaube ich, dass ja, die gelb-rote Karte, der Elfmeter, absolut berechtigt, dass es zu so einer Situation kommt, dass es wieder Upamecano ist, zu dem Zeitpunkt eigentlich, ja, wo du, glaube ich, schon auch so ein bisschen gerade die Tür geöffnet hast für den Ausgleich anyway. Und ja, dann ist es in Summe betrachtet, aber trotzdem halt einfach viel zu wenig und unerklärlich, wie man nach der Unterbrechung komplett den Rhythmus verliert. Bis zur Unterbrechung ja, hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, phasenweise sieht man ja zumindest mal die Bayern, die man gewohnt ist. Ballbesitz dominant, eine Torchance nach der anderen. Ja, und dann kam die Unterbrechung und gefühlt war der Stecker gezogen. Und in Summe einfach viel zu wenig. Klar, dann hast du die ein oder andere unglückliche Entscheidung, Thomas Tuchel mit Upamecano auf der rechten Seite, also unabhängig seiner gelb-roten Karte, aber ich glaube, das stimmt mit mir überein. Also nach 2 Minuten hast du gemerkt, okay, das ist komplett sinnfrei, diese ja, Einwechslung. Ich glaube, da hätte es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten gegeben. Im Zweifel wärst du besser mit einer Dreierkette beraten gewesen, glaube ich, und hättest da ja bringen können. Und so kommt das eine zum anderen, für mich auch absolut unverständlich. Und Sören, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, eigentlich bester Bayern-Spieler Mathys Tell,
Ja.
der aufgrund der aktuellen Personalsituation kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wie du dann auf die Idee kommst, mit Thomas Müller auf dem rechten Flügel zu spielen und Choupo-Moting im Zentrum. Ja, du lachst, aber ich meine, das sind ja alles Sachen, die
Ja.
da sitzt du vor dem Fernseher oder siehst dann vor dem Spiel die Aufstellung und kannst dir einfach nur an den Kopf packen. Also dann hast du wieder das Umkehrbeispiel, habe ich noch meinem Vater geschrieben, mir reichen 15 Minuten, um zu sehen, dass Matthijs de Ligt einer der besten Innenverteidiger der Liga ist. Warum saß er die letzten Wochen draußen, oder?
Ja, ist so.
Und das sind halt alles Sachen. Klar, es geht nicht immer nur Richtung Trainer. Irgendwo spielt die Mannschaft selber auch ja, eine Rolle in der ganzen Situation, in der man sich befindet. Aber du merkst halt einfach, jetzt vor allem ähnlich wie ich es bei Kovac auch gesagt habe, Thomas Tuchel wird jetzt über Wochen hinweg schon angezählt. Es ist ein gefundenes Fressen, alles, was da im Moment passiert. Vieles wird natürlich auch auf die Spitze getrieben und ist teilweise, glaube ich, auch unter der Gürtellinie, wie jetzt die Aussagen, die angeblich in der Kabine getroffen wurden, die dann von dem Möchtegern-Journalisten, der bis vor 2 Jahren ja noch Social Media Beauftragter war und letztendlich ja dann sowas in den Umlauf zu bringen, es ist schon wirklich mehr als grenzwertig. Und dann ist, glaube ich, eben auch Thomas Tuchel auf Dauer mit den aktuellen Ergebnissen leider, sage ich wirklich, nicht mehr haltbar. Oder?
Er hat halt momentan keine Argumente, die ihm da irgendwie ein bisschen Luft verschaffen können, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird. Aber es ist halt momentan so typisch, ne? Ist halt gefundenes Fressen für die Presse. Du hast es gerade angesprochen. Egal, was du bei den Bayern momentan dir vornimmst, du findest überall was, wo was du zu schreiben kannst. Überall hast du irgendwelche Brandherde. Aber es geht da schon seit Wochen, seit Monaten so, ne? Sowohl das Gesicht der Bayern, dass sie immer mal wieder so ihre Phasen in den Spielen haben, die unerklärlichen Fehler. Dann kommen jetzt seit Wochen schon, ja, haben zwar immer noch das beste Torverhältnis, aber ich glaube, irgendwo eine Statistik gelesen, was die erzielten Tore angeht, geht die Anzahl in den letzten Wochen auch deutlich nach unten.
Ja,
Ja,
klar.
der ein oder andere Spieler, ja, verabschiedet sich wieder in Winterdepressionen, ne? Also, ja, Harry Kane lässt es bei
Also,
100% da eigentlich liegen jetzt bei dem Spiel. Die Mannschaft kann sich nur selbst an ihrem Zopf, wie sagt man da so schön, wieder mit aus der Misere ziehen, ne? Du
mir
kannst jetzt auch keinen
fallen
Trainer
halt,
rausschmeißen.
ja gut, ich meine, es irgendwie finde ich es ja dann auch offensichtlich, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt oder zusammenpasst. Mir tut es in dem Sinne leid, weil ich glaube, dass Thomas Tuchel ein extrem guter, sehr, sehr guter Top-Top-Trainer ist, den es in Europa gibt. Anders kann man die bisherigen Erfolge, glaube ich, auch nicht ja, erklären. Was mich aber dann im Umkehrschluss ja, so ein bisschen an ihm zweifeln lässt, ist diese Ratlosigkeit, die er nach den Spielen ausstrahlt, auch in den Interviews. Er kann ja selber nicht erklären, woran es liegt. Und das ist natürlich dann schon auch ein Stück weit beängstigend. Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch sagen, jetzt hast du natürlich zwei Spiele gehabt und ich glaube jetzt am Sonntagabend in Bochum. Da kam einiges zusammen. Klar, entschuldigt am Ende den Gesamtauftritt nicht genauso gut, aber auch unter der Woche. Ich glaube, wenn die Römer den Elfmeter nicht bekommen, dann schießen die in 2 Stunden kein Tor, auch wenn die Chancen da waren. Im Umkehrschluss machst du deine Dinger wieder nicht rein. Und in Summe betrachtet, mit der Schlappe in Leverkusen, ist es natürlich extrem bitter im Moment. Und das kann so nicht weitergehen. Jetzt hast du natürlich auch am Samstagabend auch ja, ein Stück weit ein Brett zu bohren. Und wenn es da wieder schief geht, dann ist, glaube ich, klar, was passiert an der Siebener Straße.
Und jetzt gerade ploppt hier live während der Aufnahme Breaking News auf, neuer Trainername aufgetaucht, Fabi. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen
Jos
hast. Nee, hast du
Luhukay.
also ein
Immer
richtig,
noch.
richtig großer Trainer?
Mourinho muss es sein.
Nein,
Nee,
Zidane.
warte.
Zidane.
Ach, nee, keine
Zidane.
Chance. Keine Chance. Hat er ja schon mehrmals verlauten lassen, dass er niemals eine Mannschaft trainieren würde, deren Sprache er nicht spricht oder Landessprache, die
Ja,
er
das
nicht
ist das, ne?
beherrscht.
Und dann schreibt er
Und
noch eine
auch
Vorzeit.
wer solche Gerüchte in die Welt setzt, ich meine, das vergisst man ja immer, dass am Ende des Tages hinter jedem Trainer, wo sich ja viele Fans dann ein Stück weit ja sehr einfach tun, vor allem anonym, auch im Internet, ja, teilweise, nicht nur teilweise, sondern oft unter der Gürtellinie zu hetzen. Aber auch solche Gerüchte tragen natürlich dazu bei, dass es nicht gerade ruhiger wird. Klar, du kannst jetzt argumentieren, sowas muss man abhaben können in dem Business. Ist auch so, aber das, was er da im Moment wirklich ja, versucht, nochmal das Ruder rumzureißen, ist halt extrem schwer, vor allem auch bei einem Verein wie dem FC Bayern.
Also O-Ton ist jetzt nur eine vorzeitige Trennung, ist nicht mehr länger ausgeschlossen. Die aktuelle Marschroute sieht vor, von Spiel zu schauen. Also, ja. Mal schauen, ist ja Samstag. Ja.
Von wem stammt das denn?
Das
Plettenberg
ist geil.
oder?
Das ist geil.
Ja, dann kann es ja nur Plettenberg sein. Ne? Naja.
Das Ding ist natürlich, was du jetzt eben vorgelesen hast, das klingt ja auch nicht nach Weltklub oder Topverein. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Das ist ja wieder auch der Beweis. Und das muss man dann auch den Verantwortlichen der Bayern ankreiden, dass es wenig souverän war, was man die letzten ja, 1,5, 2 Jahre vom FC Bayern gesehen hat. Also sowohl bei Personalentscheidungen, dann die Transferphasen und jetzt hast du ja wieder so eine ja, so eine Art und Weise, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich meine, wir sprechen immer noch vom FC Bayern und nicht von irgendeiner Mannschaft, die letztendlich irgendwo im Abstiegskampf spielt und die sowas ja dann auch mal sagen kann. Der Einsatz stimmt und wir schauen von Woche zu Woche. Ja, das ist schon Ja, ein bisschen Armutszeugnis, glaube ich, wenn man solche Aussagen von den Offiziellen der Bayern hört. Viel Ratlosigkeit. Und was für mich natürlich im Moment so ein bisschen der Eindruck ist, eine gewisse ja, Feigheit, Entscheidungen zu treffen. Weil dann gibt es für mich jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist klipp und klar, nein, Thomas Tuchel ist unser Mann. Fertig aus, die Mannschaft muss jetzt irgendwann auch Verantwortung übernehmen und jeder Einzelne dann auch sein eigenes Ego hinten anstellen oder eben den Schritt gehen und sagen, okay, wir haben aus vielerlei Gründen jeden Stein umgedreht an der Siebener Straße und sind zu dem Entschluss gekommen, dass irgendwo zwischen Mannschaft und Trainer was nicht passt und wir da reagieren müssen. Vor allem jetzt hast du ja noch vieles in der eigenen Hand, also zumindest in einem Wettbewerb.
Ja, machen wir uns mal nichts vor. Du kannst den Fokus nur noch eigentlich wirklich auf den Champions League. Also Lazio, da darfst du nicht ausscheiden, haben wir ja letztens auch schon drüber geschrieben. Gerade auch finanziell, was das angeht, auch was das Ansehen angeht. Ja, Meisterschaft kannst du abhaken, Pokal bist raus. Ja, vielleicht wird es ja nach keine Ahnung wie vielen Jahren auch mal eine komplett titellose Saison werden. Ne? Also
Ich
danach sieht es ja.
meine,
Vielleicht tut es auch mal nicht gut, mal gut, ne?
es kann ja auch, wie gesagt, also jetzt sind wir mal ehrlich, die Mannschaft, die wird die Champions League nicht gewinnen. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Also ich meine, da fehlt es an allen Ecken und Enden, da fehlt es am Kader, an der Struktur, am System, an allem. Das heißt, du musst letztendlich erstmal gucken, dass du überhaupt übers Achtelfinale hinauskommst und spätestens, wenn City oder Real kommt, dann kannst du letztendlich schon mal den Bus im eigenen Tor parken und hoffen, dass du ja, einigermaßen über die Runden kommst. Und zum Thema Meisterschaft, du bist jetzt 8 Punkte hinter Leverkusen. Ich meine, schau dir die Mannschaft aus Leverkusen an. Selbst wenn die Leverkusener ja, 3 Spiele am Stück verlieren würden, traut irgendjemand der aktuellen Mannschaft der Bayern zu, dass sie dann alle 3 Spiele für sich entscheidet? Ich nicht. Und nicht, weil ich Pessimist bin, sondern einfach nur realistisch versuche, die Dinge einzuordnen oder für mich dann einfach zu dem Entschluss komme, dass die Mannschaft auch ehrlicherweise gar nicht reif ist, um irgendeinen Titel zu gewinnen, beziehungsweise darum mitzuspielen. Das ist meine Meinung.
Ja, und dass am Ende der Saison ja sowieso alles komplett auf den Prüfstand gestellt wird, dass hört man ja schon seit Wochen, dass da wahrscheinlich zu einem großen Umbruch kommen sollte. Ja, wird man nicht wahrscheinlich auch drumherum kommen sollen.
Ja, es ist so. Ich glaube, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie die Saison zu Ende geht, mit welchem Gefühl dann auch und ob Thomas Tuchel noch der Trainer bleibt. Aber dass ein Umbruch her muss, ist völlig klar. Und ich kann nur hoffen, ich glaube, da sind wir auch uns alle einig, dass Mathias Dillich nicht Opfer dieses Umbruchs wird, sondern vielleicht nochmal eine etwas herausragendere Stellung im Verein bekommt, weil er einfach, Fabi hat es gerade schon gesagt, er ist der beste Innenverteidiger, wenn er fit ist in der Bundesliga. Und dann eben auch ein Mathys Tel mehr Vertrauen bekommt einfach. Aber klar, da sind sicherlich auch einige Spieler bei, die den Verein verlassen müssen, einfach auch ja, um neuen Geist in dieser Mannschaft zu wecken.
Also das Einzige, wo Thomas Tuchel
Eine
wohl
Sache noch.
aufgeben. Darf ich ganz kurz?
Ja, klar, selbstverständlich, du bist der Chef.
Ach Quatsch, hör auf, wir sind doch alle Chefs hier. Also bei Mathis de Ligt geht es wohl hauptsächlich darum, bei Thomas Tuchel, dass er mit dem langsamen Spielaufbau nicht zufrieden ist, dass es ihm bei ihm einfach allgemein zu langsam vonstatten geht. Das ist wohl das
Und dann
Hauptproblem von Thomas Tuchel.
kann ich dir nur sagen, wie gesagt, es hat gar nichts damit zu tun, ob ich den einen mehr oder weniger mache, aber wenn ich sehe, wie er die Zweikämpfe führt, diese Aggressivität, diese Lufthoheit, die er hat, und Sören wird das bestätigen, die ersten 15, 20
Ja.
Minuten hast du genau gemerkt, wer der Chef im Ring ist, und dann kannst du einen Upamecano da daneben stellen, der einfach gefühlt die Unsicherheit in Person beim FC Bayern ist. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also, und im Übrigen auch finde ich das Spiel nach vorne von Matthijs de Ligt gar nicht so schlecht, weil er durchaus auch mal den Risikoball spielen kann. Also, wie gesagt, von daher
Pfiffe
glaube
zieht er
ich,
ein bisschen
dass er
anders.
sich langfristig durchsetzt wird. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar Brian Saragossa. Ich spreche jetzt nur, für mich reicht es körperlich nicht für die Bundesliga. Das hast du in dem einen oder anderen Zweikampf auch gesehen, wo er wirklich gefühlt wie gegen eine Wand gelaufen ist. Was ich aber tatsächlich ganz interessant fand, ist diese Bewegungsabläufe, die er hat, wenn er den Ball am Fuß hat, beziehungsweise auch ein bisschen Zeit hat. Die haben mich tatsächlich, wenn ich ihn an der Außenbahn oder Außenlinie gesehen habe, so ein bisschen von den Bewegungen her an Ribéry erinnert.
Ja, das stimmt. Ja.
Auch wenn ich, wie gesagt, von den ersten Eindrücken her, wird es für den FC Bayern nicht reichen und auch für die Bundesliga tatsächlich, glaube ich, sehr schwer werden. Ich glaube, da braucht er noch ein paar Monate, um sich an das körperliche Spiel und auch an das Niveau der Bayern entweder anpassen oder gewöhnen kann. Je nachdem, wie man es ausdrückt.
Ja. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit, vielleicht überrascht er uns dann ja schon in ein paar Wochen oder spätestens dann zur neuen Saison, wo er ja eigentlich auch erst geholt worden wäre. Ne? So, was steht die Woche an? Champions League, Dortmund in Eindhoven, Tendenz? Also ich gehe da
Sieg
eher mit dem
Dortmund.
Unentschieden, du Dortmund.
Sieg PSV.
PSV, okay.
PSV.
PSV. Gut, und
Ich
dann haben
sage
wir noch
1-0
ein
Dortmund.
Einzel Dortmund. Also, dann schauen wir mal. Dann haben wir noch ein schönes Spielchen momentan am Mittwoch, glaube ich, Neapel-Barca. Neapel wird ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, wenn es heute nicht klappt, wieder der nächste Trainer fliegen. Also auch ein Spiel, was
0-2.
man ganz schön 0-2 Barca. Ja.
Beides Mannschaften, mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann. Von daher unentschieden.
Unentschieden, ja, würde ich auch mitgehen. Ja, komm, dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages und dann sind wir ja durch für heute. So, und du darfst heute anfangen.
Für mich ganz klar Bernardo. Für mich aktuell wirklich ein überragender Linksverteidiger in der Bundesliga, zweikampfstärkster Spieler. Zumindest war es vor dem Wochenende noch in der Bundesliga. Ganz klar VfL und Bernardo.
Okay. David?
Tobi, du bist dran.
Ich bin dran. Ich habe gehe heute eine Liga tiefer. Für mich ist es einmal der HSV,
Hertha BSC.
weil der HSV ist ja jetzt wohl, ich bin ja top informiert, wohl jetzt offiziell ist, dass sie sich Steffen Baumgart geschnappt haben. Da würde ich jetzt sagen, geht der HSV dieses Jahr definitiv hoch in Liga 1. Und allgemein die zweite Liga, die es dieses Jahr das erste Mal geschafft hat, mehr Zuschauer in die Stadien zu locken an diesem Spieltag. Insgesamt 284.000. Und die Bundesliga nur 261.000. Natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass die kleinen Stadien jetzt in der ersten Liga alle gleichzeitig bespielt worden sind. Aber trotzdem finde ich
Oder
eine
dass
beeindruckende Zahl,
Hoffenheim
was
ein
das angeht.
Heimspiel hatte.
Ja, aber sei es drum. Also das wären meine beiden Gewinner des Spieltages.
Und ich glaube, ich muss dieses Mal einen Joker ziehen, weil ich könnte mir jetzt irgendwas aussuchen. Ich könnte mir die Bochumer aussuchen. Ich könnte mir schon wieder die Leverkusener aussuchen. Aber für mich ist es einfach zu schwer, tatsächlich den Gewinner des Spieltags ausfindig zu machen diese Woche. Ich werde meinen einmaligen Joker diese Saison ziehen und sage, ich bin beim nächsten Mal wieder dran.
Ach krass, es gibt Joker, wo sogar wusste ich gar
Das
nicht.
ist ja ganz neu.
Gut,
Ja, ganz neu.
dann nehme ich Union
Nein,
Berlin,
alles gut.
weil sie zurück in der Erfolgsspur sind.
Aber ich habe noch was für dich, Fabi. Ist mir gerade während unserer Aufnahme so in den Kopf gekommen. Du bist ja nur am Meckern über die ganzen Ansetzungen. Was hältst du denn davon, wenn du dich vielleicht mal bei der DFL bewirbst für die Ansetzungen von den Spieltagen, für die Topspiele, auch ein
Die machen ja
Freitagsspiel?
die neuen Investoren in zukünftig. Eben nicht. Ja, aber ich meine, es sind halt nun mal so Sachen. Wenn du jetzt 18:30 Samstag Leipzig-Gladbach, liegt weniger an den Gladbachern, gut, aber da hängt es mit dem Tabellenstand zusammen. Dann hast du die Leipziger, die halt einfach die Strahlkraft haben mit Deutschland und du spielst so ein Spiel um 18:30 Uhr. Und dann schaust du. Ja, was halt sonst noch an dem Wochenende geboten war, dann wird es schwierig. Wie sieht es denn nächste Woche aus? Ist
Also
Bayern-Leipzig ist, glaube ich, 18:30 Uhr, ne?
genau, dann hast du Freitag Leverkusen. gegen Mainz.
Ja gut, also wie gesagt, das ist dann, ja, da
Aber
kannst du
DAZN
das
und Sky
Ding.
müssen ja auch alle zufriedengestellt werden, ne?
Ja, wobei dann gucke ich jetzt hier zum Beispiel auch wieder eine Woche weiter und dann rege ich mich schon wieder auf, weil am Samstagabend Wolfsburg gegen Stuttgart kommt. Da gibt es so viel, ja, ist doch so. Da gibt es einfach Spiele, die an dem Wochenende dann meines Erachtens mehr. Du hast das Derby, okay, Leverkusen spielt international, glaube ich, ne? Deswegen spielt die Sonntag dann am 3. März in Köln. Wer war ja auch mal so ein Spiel. Also, na gut, aber können wir uns lange drüber unterhalten.
Genau, dann lassen wir das, bevor es noch ausufert.
Nachdem wir unser Highlight jetzt am Wochenende verpasst haben, weil du im Urlaub warst.
Quatsch.
Am
Dafür bin ich
Samstagabend,
nächste.
oder?
Das holen wir dann am kommenden Samstag nach, Fabi.
Wieder Samstag? Alles okay?
Ach
Wirklich?
so, das meinst du. Das meinst du. Nein, nein, ich meinte das Bayern-Spiel gegen Leipzig.
Ach so, ja, okay.
Aber den 8. März kannst du dir ja schon mal vormerken. Letzte DEG-Spiel, Saisonspiel. Eventuell kommt der Carsten da auch mit. Das kannst du dir mal im Kalender anstreichen.
Dann mache ich das.
Ja. Gut, Jungs, in diesem Sinne haben wir es wieder gepackt.
Komm gut nach Hause, mein Freund.
Wir hören uns dann nächste Woche.
Bis
Macht
nächste
es
Woche.
gut.
Habt eine gute Woche. Tschö.
Tschüss.